Wir haben ja heute Themensonntag und das Thema heute soll heißen, Gott wird Mensch. Ich will nur eine kurze Einleitung geben. Gott wird Mensch. Wir sprechen das so selbstverständlich aus und vielleicht sogar gedankenlos. Das ist ja eine unglaubliche Aussage, eine Aussage, die nicht zu fassen ist. Ein größerer Gegensatz ist kaum denkbar. Denn wer ist Gott, was ist Gott und was ist der Mensch? Wir haben ganz am Anfang unserer Themenreihen mal über die Eigenschaften Gottes gesprochen. Von Ewigkeit bestehend, allmächtig, heilig, allwissend, gnädig, barmherzig. Und was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, so lesen wir im Wort Gottes. Und an anderer Stelle, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, also blüht er, denn ein Wind fährt darüber und er ist nicht mehr. Gott ewig und der Mensch vergänglich. Merkwürdig ist, dass wir uns über nichts mehr wundern, auch nicht über diese Aussage, Gott wird Mensch. Wir nehmen vieles hin, ohne darüber nachzudenken. Vielleicht kann das heutige Thema uns zum Nachdenken bringen. Dass Gott Mensch wird, das ist weder zu fassen noch zu verstehen, aber es ist Tatsache. Kein Mensch dies Wunder fassen kann, kein Engel kann es verstehen, der Glaube schaut's und betet an. So singen wir in einem Lied. Und in einem alten Kirchenlied habe ich den Text gefunden, des ewigen Vaters einzig Kind jetzt man in der Krippen findet. Gott wird Mensch, das ist eine Tatsache, weil es eine Aussage der Bibel ist. Und wenn wir diese Tatsache bezweifeln, dann machen wir Gott zum Lügner. Ich möchte aus dem Johannesevangelium lesen, aus dem Kapitel 1, den ersten Vers. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und dann den Vers 14, hier ist von diesem Wunder die Rede. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ward Fleisch, das heißt, Gott ist Mensch geworden. Gott, der Schöpfer, wird praktisch seinem Geschöpf gleich. Und dass Gott der Schöpfer ist aller Dinge, auch das steht im Johannesevangelium schon im dritten Vers, alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe war auch nicht eines, das geworden ist. Und im gleichen Evangelium des Johannes lesen wir auch die Reaktion des Menschen auf dieses Wunder, nämlich im Vers 11. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Wir sollten uns über diese Reaktion eigentlich nicht wundern. Ich habe mich gefragt, was waren das für Menschen, die an der Menschwerdung Gottes zweifelten? Waren es Ungläubige? Ganz im Gegenteil. Es zweifelten zum Beispiel die Schriftgelehrten. Dazu will ich aus dem Markus-Evangelium lesen. aus dem 14. Kapitel, den Vers 62. Wiederum fragte ihn der Hohepriester und spricht zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Gesegneten? Es zweifelt auch Johannes der Täufer. Der Mann, der auf den Herrn Jesus hingewiesen hatte mit den Worten: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Als er im Gefängnis des Herodes liegt und auf sein Todesurteil wartet, stellt er die Frage: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Von der Erwartung der Jünger lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte 1 im Vers 6: Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Und als der Herr von seinem Leiden und von seinem Tod am Kreuz sprach, hatten die Jünger nichts anderes im Kopf als dieses: Wer der Größte in seinem Reich sein wird. Es zweifeln also auch die Jünger am Herrn Jesus. Auf dem Weg nach Emmaus sprechen sie die Worte aus. Wir lesen es im Lukas-Evangelium, im Kapitel 24. Lukas 24, Vers 21. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Hinter dieser Aussage steht doch die Enttäuschung. Er war es offensichtlich nicht, nach der Meinung der Jünger. Denn was war geschehen? In Vers 19 des gleichen Kapitels steht, was sie unter sich erzählten. Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und an das, was geschehen ist, was ihnen unverständlich war, und wie ihn die hohen Priester und andere Obersten überlieferten, um zum Tod verurteilt zu werden und ihn kreuzigten. Das Kreuz war für die Jünger das Ende aller Hoffnungen. Was war der Grund für die Zweifel an der Gottessohnschaft des Herrn Jesus? Es waren falsche Erwartungen. Sowohl die Schriftgelehrten, als auch Johannes der Täufer, als auch die Jünger, sie alle erwarteten den Messias, der in Macht und Herrlichkeit kommen würde. Sie ließen außer Acht, was der Herr Jesus den Emmaus-Jüngern sagte. Ich will es lesen. O ihr Unverständigen und trägen Herzens, dass ihr nicht glaubt an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Gott wurde Mensch, um zu leiden, um das Werk der Erlösung zu vollbringen. Damit will ich die Einleitung beschließen. Und mit einem Vers aus dem Lied 27 abschließen. Dank, o Vater, deiner Gnade, deiner Liebe, deiner Macht.
Wir können uns diesem Thema von verschiedenen Seiten her annähern, um einfach auch dieses Unbegreifliche zumindest in Ansätzen versuchen auszuloten, was es bedeutet, dass Gott Mensch wird. Und ich möchte hier auf zwei Veröffentlichungen eingehen, auch sie zitieren. Und bevor ich da so etwas zu dem Thema Gott wird Mensch lesen möchte, möchte ich kurz auf den Gegensatz eingehen. Was ist das Gegenteil davon, dass Gott Mensch wird? Und dazu habe ich eine Überschrift über einen Artikel im Echo vom Freitag gelesen, der heißt Satanismus-Szene in Deutschland, Doppelpunkt, die Selbstvergottung des Menschen. Und wir können ein Thema eben auch dadurch etwas auslotern, indem wir einfach mal es vor dem Hintergrund des Gegenteils beleuchten. Und dieses Gegenteil von Gott wird Mensch, diese Bewegung von Gott zu dem Menschen, ist eben die andere Richtung. Der Mensch will sein wie Gott. Und damit sind wir beim Sündenfall. Das wurde der Eva von der Schlange eingeflüstert, zu sein wie Gott. Und darauf ist sie hereingefallen, auf diese Verführung. Und was in diesem Artikel jetzt hier steht, das macht so plakativ deutlich die äußerste Konsequenz, zu der das führt. Dieser Artikel ist übrigens im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren gegen dieses Pärchen geschrieben. Ihr wisst es wahrscheinlich aus der Zeitung, was jemand mit 66 Messerstichen getötet hat und sich darauf berufen hat, dass diesen Auftrag von Satan bekommen zu haben. Und jetzt steht hier, den neuzeitlichen Satanismus kennzeichnet ein Grundsatz, Doppelpunkt. Es ist kein Gott außer dem Menschen. Im Vordergrund steht daher paradoxerweise nicht Satan, sondern die Selbstvergottung des Menschen, der als Maß aller Dinge gesehen wird. Alle Formen dieses Satanismus verbindet die bewusste Entwertung ethischer Prinzipien bis hin zu gleichsam religiösen Verklärung des Bösen und der Selbstidentifizierung mit ihm. Das sind klare und erschreckende Worte. Aber manchmal wird das, was um uns herum passiert, wie mit einem Blitzlicht erleuchtet. Und hier sehen wir das, was wir auch aus der Bibel wissen, in unserer heutigen Gegenwart, wiedergespiegelt durch eine weltliche Zeitung, wohin das führt, wenn der Mensch die umgekehrte Richtung einschlagen will. Und vor diesem Hintergrund soll uns umso größer werden unser heutiges Thema. Nicht der Mensch kann zu Gott werden, das führt total in die Irre, wie wir gesehen haben. Es bleibt nur der Weg von Gott zu dem Menschen. Gott wird Mensch. Und Gott ist diesen Weg auch mit aller Konsequenz gegangen. Wir lesen im Johannesevangelium 3, Vers 16, denn so sehr, man kann das so betonen, so hat Gott die Welt geliebt, dass er, ich füge hinzu, man stelle sich das vor, seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn, sein einziges dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe. Gott wird Mensch als Zeichen der unendlichen Liebe Gottes zu uns. Und man könnte jetzt hinzufügen, Gott hat seine Liebe auch dadurch bezeugt, auf welche Weise, also nicht nur durch die Tatsache, dass er seinen Sohn in die Welt gab, sondern auch auf welche Weise dies geschah, die Lebensumstände dieses Dahingebens. Und wir sehen darin, dass Gott, wie es ja auch vorstellbar gewesen wäre, seinen Sohn nicht sozusagen in wohlgeordnete Verhältnisse hineingebettet hat. Er ist nicht als der verheißene Messias in Jerusalem zur Welt gekommen, wohin die Weisen aus dem Morgenland zunächst gegangen sind, in der Annahme, den von dem Stern angekündigten König eben dort zu finden, sondern in einem kleinen, unscheinbaren Dorf in der Nähe und dazu noch auch in einer Futterkrippe. Und das ist nur ein kleines Schlaglicht darauf, dass Gott wird Mensch bedeutet, das ist auch mit einer radikalen Konsequenz geschehen. Das ist geschehen bis in die tiefsten Tiefen des Menschseins hinein, in das tiefste Leid des Menschseins hinein. Gott ist diesen Weg wirklich bis ans Ende in wirklich einer radikalen Konsequenz gegangen. Und dazu möchte ich etwas aus dem Wort für heute vom Dezember lesen, das auch unter dem Thema steht, Gott wird Mensch. Und da sind auf der ersten Innenseite ausgewählte Zitate, zusammengestellt von Rudolf Gerhard aus einem Buch »Weil der Himmel die Erde berührt«, der Verfasser ist Max Lucado, und daraus lese ich jetzt vor. Gott wurde Mensch. Der Himmel legte das Kostbarste, was er zu bieten hatte, in einen menschlichen Körper hinein. Der Allmächtige machte sich in einem Augenblick der Zeit verletzlich. Er, der Geist ist, wurde Mensch und konnte durchbohrt werden. Er, der größer als das Universum ist, wurde ein Embryo. Er, der die Welt mit seinem Wort erhält, erwählte, von einer jungen Frau, die ihn fütterte, abhängig zu werden. Gott als Embryo. Heiligkeit schlafend in einem Mutterleib. Gott bekam Augenbrauen, Ellbogen, zwei Nieren und eine Milz. Er kam zu uns. Herrlichkeit inmitten der Einfachheit, Heiligkeit in Schafsdreck und Schweiß. Gottheit kaum auf dem Boden eines Stalls, durch den Leib einer jungen Frau und in der Anwesenheit eines Zimmermanns zur Welt. Maria berührte das Gesicht des göttlichen Kindes. Er sah überhaupt nicht wie ein König aus. Sein Gesicht war rot und runzlig, sein Schreien klang kräftig und gesund, doch hilflos und durchdringend wie das Schreien eines jeden Babys. Wie lange doch deine Reise war, dachte Maria. Dieses Baby blickte einst auf das gesamte Universum. Die Ewigkeit war in Lumpen gehüllt, die ihn nun warm hielten. Den goldenen Thronsaal hatte er für einen schmutzigen Schafstall aufgegeben. Die Engel, die ihn anbeteten, wurden durch freundliche, aber verwirrte Hirten ersetzt. Er kam nicht wie ein Blitz oder als unnahbarer Eroberer, sondern als einer, dessen ersten Schrei ein Bauernmädchen und ein müder Zimmermann hörten. Die Hände, die ihn zuerst hielten, waren ungepflegt, schwielig und schmutzig, keine Seide, kein Elfenbein, kein Pomp, keine Party, kein Trara. Engel sahen zu, wie Maria seine Windeln wechselte. Das Universum sah staunend zu, als der Ermächtige gehen lernte. Kinder spielten auf der Straße mit ihm. Und hätte der Synagogenvorsteher in Nazareth gewusst, wer sich da seine Predigten anhörte. Eines aber sicher, er war zwar ganz Gott, aber auch ganz Mensch. In 31 Jahren hatte er alle Gefühle, die auch Sie und ich kennen. Er fühlte sich schwach, er wurde müde, seine Gefühle wurden verletzt, seine Füße waren wund, sein Kopf schmerzte. Jesus in diesem Licht zu betrachten, Also es scheint schon fast respektlos, nicht wahr? Wir tun es nicht gern. Uns ist nicht ganz wohl dabei. Es ist viel einfacher, das Menschliche aus der Menschwerdung auszuklammern, den Schafsdreck um die Krippe herum zu beseitigen, den Schweiß von seinen Augen zu wischen. Dann ist er leichter verträglich. Wenn man ihn nur als Gott sieht, hält man ihn irgendwie fern, vorzeigbar und berechenbar. Tun Sie es nicht, tun Sie es auf keinen Fall. Lassen Sie ihn Mensch sein, wie es von Gott geplant war. Lassen Sie ihn in den Schmutz und Dreck dieser Welt treten. Nur wenn wir ihn mit hineinnehmen, kann er uns herausziehen. Hören Sie auf ihn. Soweit.
Paul Gerhardt hat eben aus diesem Buch vorgelesen von diesem Max Lucado. Und ich möchte noch ein paar Bibelstellen zeigen, die bestätigen, dass der Herr wirklich Mensch war, so wie du und ich. Und zwar war davon müde sein die Rede. Wir kennen diese Stelle, ich habe sie jetzt nicht im Detail hier, wo der Herr im Boot ist und einfach schläft. Und seine Jünger kommen in den Sturm, wo man menschlich denken können, warum schläft er gerade jetzt? Wir kennen das von uns auch, wo andere Leute meinen, warum schläft er? Du solltest lieber wach sein. Aber er war auch da Mensch, ohne sich in dem Punkt zu versündigen. Wir wissen, dass der Herr Gefühle hatte. Ich möchte das an Bibelstellen zeigen, dass er empfunden hat innerlich, dass er nicht ein unnahbarer Gott war wie ein Roboter, sondern dass er wirklich Empfindungen hatte, Mitleid. Matthäus 15, Vers 32. Da heißt es, im Zusammenhang mit der Speisung der 4000, wo sie viel gehört haben von ihm, was er ihnen erzählt hat, und dann hatten sie Hunger. Und da heißt es in Vers 32, als Jesus aber seine Jünger herzugerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und habe nichts zu essen. Das heißt, er hat nicht nur an die Theologie gedacht, an die Lehre, er hat auch an die ganz praktischen menschlichen Bedürfnisse gedacht, denn er hatte 40 Tage lang in der Wüste ohne Essen gelebt und wusste, was Hunger bedeutet. Dasselbe lesen wir auch noch in Kapitel 9, Vers 36, in einem anderen Zusammenhang. Er hatte nicht nur die körperlichen Bedürfnisse gesehen, er hatte auch die seelischen Nöte gesehen. Und dies war ihm nicht gleichgültig, weil er auch selber seelische Not kannte. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber er kannte auch Zorn. Ich betone immer wieder, ohne Sünde. Wir lesen das zum Beispiel in Lukas 19, Vers 45 indirekt angedeutet. Das Wort Zorn kommt nicht wörtlich vor. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer auszutreiben. Und er sprach, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr habt es seiner Räuberhöhle gemacht, und in einem anderen Evangelium lesen wir, dass er sogar eine Peitsche geflochten hat. Und in diesem Moment können wir uns vorstellen, was seine Empfindungen im Herzen waren. Ein heiliger Zorn. Auch das ist ein Zeichen, dass er Mensch war. Dann hat der Herr auch einen Blick gehabt für die Schönheit der Natur. Das ist auch etwas, was ihn als Mensch auszeichnet. Das lesen wir in Matthäus 6, Vers 28 und 29. auch eigentlich indirekt. Er will damit etwas deutlich machen, aber er hat einen Blick gehabt dafür. Und zwar steht da: Warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Das heißt, er fordert letztlich auf: Schaut euch an, was Gott geschaffen hat, was ich geschaffen habe, wie schön es ist. Das kann man aus diesem Vers auch entnehmen. Dann wissen wir, dass er gearbeitet hat. Ganz praktisch. Er war Zimmermann. Er war in einer Werkstatt, hat dort bei seinem Vater die Ausbildung gemacht. Das heißt, er musste auch ganz praktisch lernen, mit Werkzeug umzugehen, hat vielleicht sogar am Anfang das nicht gleich so 100% hingekriegt. Das ist jetzt nicht in der Bibel so erwähnt, aber davon kann man ausgehen, dass er auch eher lernen musste und durfte, wie wir Menschen. Und erst mit 30 Jahren ist er in diesen öffentlichen Dienst getreten. Das lesen wir im Lukas-Evangelium. Dann war er im Rahmen der Vereinbarkeit mit dem Gehorsam gegenüber seinem Vater, auch seinen Eltern gegenüber gehorsam. Das lesen wir in Lukas 2, Vers 51. Das heißt, als Kind war er seinen Eltern untertan, wie wir Menschen auch es sein sollen. Ich denke, das ist für die Kinder wichtig, ne? Ist nicht immer so einfach. Aber der Herr Jesus war es auch. Und zwar lesen wir: Und er ging, also Jesus, ging mit ihnen, seinen Eltern, hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Natürlich, eins ist wichtig, da wo seine Eltern von ihm Dinge forderten, die gegen den Willen seines Vaters waren, da war er seinem Vater gehorsam, denn wir wissen, er war Mensch und Gott. Oder man müsste andersrum sagen, Gott und Mensch. Und er hatte natürlich das immer im vollkommenen Einklang gehabt. Dann lesen wir, dass er auch menschliche Bedürfnisse hatte. Er hatte nicht nur Hunger, er hatte zum Beispiel auch Durst und zeigt das den Menschen auch, benutzt das sogar, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Johannes 4, ab Vers 6, Entschuldigung, ab Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus fängt nicht mit einer theologischen Predigt an. Der Herr zeigt, dass er Mensch ist, damit die Frau sich mit ihm identifizieren kann. Und er spricht: Gib mir zu trinken. Er holt sie dort ab, wo sie ist. Sie ist Mensch und hat die natürlichen Bedürfnisse vor Augen. Das ist das, was sie beschäftigt. Wie komme ich jetzt an mein Wasser? Und er hat auch dieses Bedürfnis, er hat auch Durst. Und auf diese Weise fasst die Frau Zutrauen, weil sie merkt, das ist ja einer wie ich. Und letztlich, damit möchte ich dann schließen, der Herr hat auch mitgefühlt und konnte weinen. Das lesen wir zum Beispiel in Johannes 11, Vers 34. Als Lazarus gestorben war. Er hatte nicht nur gesehen, ach, der wird ja wieder auferstehen. Alles kein Problem, alles Paletti. Was der ist, was seid ihr so menschlich? Seht nur das Irdische, nur das Naheliegende. Seht doch mal, der Lazarus wird wieder auferstehen oder er wird ja auch in den Himmel kommen, alles nicht so tragisch. Nein, so war er gar nicht. Er hat gefühlt und getrauert. Wir lesen wörtlich: Wo habt ihr ihn hingelegt? In Vers 33. Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Das hat die Leute auch berührt. Da konnten sie sich wiederfinden. Der leidet mit, der weint, wie wir. Dann Lukas 19, Vers 41, das ist auch nochmal erwähnt. Er hatte, und das ist, denke ich, auch ein echtes Vorbild für uns, geweint, auch über Menschen, über ihren Zustand. Nicht nur, weil ihn selber was traurig gemacht hat, wie mit dem Lazarus, sondern auch über andere. Er hat einen Blick gehabt dafür. Es heißt, und als er sich näherte und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. An einer anderen Stelle, da heißt es, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte dich sammeln wie eine Henne ihre Küken, aber du hast nicht gewollt. Er hat Gefühle gehabt und gezeigt. Und, was mir jetzt noch einfällt, es heißt auch in einer Bibel, und er frohlockte und er jauchzte. Das heißt, er hat sich auch mal richtig gefreut. Auch das kennt die Bibel. Ich glaube, die Bibelstelle hier jetzt nicht hier verfügbar, aber ihr kennt die bestimmt. Das heißt, er hatte einfach Züge gehabt, wie wir auch. Und das ist doch etwas, was uns vielleicht helfen kann, ihm zu vertrauen und zu sagen, Herr, regiere du über mein Leben, weil er so geworden ist wie wir.
Wir haben anlässlich eines Tebus-Einsatzes an einem offenen Abend hier mal ein Anspiel aufgeführt. Das ist schon Jahre her. Da geht es darum, dass auf einer großen Ebene vor dem Thron Gottes die Menschen stehen und gerichtet werden sollen. Und die Menschen empören sich und sagen, Gott will über uns richten? Der weiß doch überhaupt nicht, wie das ist mit dem Leben. Der hat doch keine Ahnung von den Nöten, die wir durchmachen müssen. Und sie sammeln sich da und sagen, er soll erst mal durchmachen, was wir haben durchmachen müssen. Und sie überlegen so, er soll als uneheliches Kind geboren werden und er soll ein Ausländer sein und er soll verachtet sein und er soll zu Unrecht angeklagt werden und hingerichtet werden und gequält werden. Und sie denken sich so richtig grausam das aus. Und plötzlich wird allen bewusst und offenbar, das war ja schon. Gott hat all das schon durchgemacht und hat all diese menschlichen Beschwerden und diese menschlichen Leiden auf sich genommen. Und wir müssen uns das mal klar machen. Maria bekommt ein Kind, ohne verheiratet zu sein. Und jeder hat gedacht, na, da ist doch was schiefgelaufen. Und die Nachbarn haben sie sicherlich verachtet. Und wenn Maria den Nachbarn erklärt hätte, ja, wisst ihr, ich kann ja auch nichts dafür, der Heilige Geist hat dieses Kind in mir gezeugt. Haben die Nachbarn gesagt, spinnst wohl, wie denn das? Ich denke, Maria hat viel durchzumachen gehabt und der Herr als Kind nachher auch, dass die Nachbarskinder ihn verspottet haben, gefrotzelt haben, von wegen, er sei ja unehelich. Oder auch die Zeit, wo sie in Ägypten aufgewachsen sind, eben in einem fremden Land, als Fremde, ausgegrenzt. Er hat das mitgemacht, er hat das kennengelernt. Oder eben, wo Menschen ihn verspottet haben, verachtet haben, ihn völlig verkannt haben. Bis dahin eben, dass er dieses Urteil über sich hat ergehen lassen, zum Tode verurteilt zu werden, obwohl er überhaupt nichts getan hat. Ne? Ein schrecklicher Justizirrtum, eine Ungerechtigkeit. Da wird jemand zum Tode verurteilt, obwohl er gar nichts getan hat, obwohl er nicht schuldig ist im gerichtlichen Sinne. All das hat er durchgemacht. Und vielleicht hat er noch viel, viel mehr durchmachen müssen, was wir gar nicht so wissen, was gar nicht so vordergründig gesagt ist in der Bibel. Ich bin mal in Jesaja Kapitel 53 da über diese Stelle gestolpert. Jesaja, oder das ist noch Kapitel 52, wo dieser Abschnitt über den Knecht Gottes beginnt. Jesaja 52, Abvers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Das ist die eine Seite und dann geht es weiter. wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und dann weiter in Kapitel 53, Vers 2. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Man kann sicherlich nur spekulieren, was da noch alles gewesen sein mag. Bis dahin, dass man sich überlegen könnte, dass er vielleicht verkrüppelt war, bucklig war oder vielleicht einen Blutschwamm im Gesicht hatte oder was weiß ich, Hasenscharte oder was weiß ich. Wir wissen es nicht und wir wollen uns da auch nicht irgendwie fixieren oder irgendwie festlegen. Aber die Bibel sagt uns, er hatte kein Ansehen, nicht ein toller, junger Mann, dem alle hinterherlaufen. Ich denke, wenn in den Jesusfilmen das so dargestellt wird, ist immer ein hübscher, schöner, junger Mann, schicken Bart und alle finden ihn toll. So war es sicherlich nicht. Verachtet von den Menschen, kein Ansehen, dass man seiner begehrt hätte, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, mit dem man nichts zu tun haben will. Komm, lass doch. So Leute, nee, wer weiß, was der hat. Und er hat das all durchgemacht. Und keiner kann sagen, Gott versteht mich nicht. Er hat dieses Leben durchgemacht, bis ans bittere Ende. Und das lesen wir ja auch im Philipper Kapitel 2. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und wurde Mensch, so wie wir. Erniedrigte sich selbst bis hin zum Tod am Kreuz. Er hat nichts ausgelassen, ist keinem Elend aus dem Weg gegangen, um einfach uns verstehen zu können, um mitfühlen zu können und uns immer wieder auch in unseren Lebenssituationen annehmen zu können und helfen zu können und tragen zu können.